Eine Pumpe für die Pumpe. Linksventrikuläre Unterstützungssysteme helfen angeschlagenen Herzen bei der Arbeit. Stefanie Reinberger, promovierte Biologin, ist Wissenschaftsjournalistin in Heidelberg und erklärt dieses System in Spektrum der Wissenschaft, April 2008. Den alten Ägyptern galt das Herz als Sitz des Verstands, doch seit dem 17. Jahrhundert ist seine zentrale Bedeutung für den Blutkreislauf bekannt. Das Herz, genauer gesagt der linke Teil dieses Hohlmuskels, pumpt Blut durch den Körper und versorgt so Muskeln, Nerven und Organe mit Nährstoffen und Sauerstoff. Die rechte Hälfte ist für den Lungenkreislauf zuständig. Sie treibt venöses Blut, das vom Körper zurückströmt in die Lunge, wo es erneut mit dem lebensnotwendigen Gas angereichert wird. Danach erreicht es die linke Herzhälfte, bereit für die nächste Runde. Was aber, wenn die Pumpe ihre Aufgabe nicht mehr in ausreichendem Maß erfüllt? Verschiedene Erkrankungen des Herzmuskels, sogenannte Kardiomyopathien, können der Grund für eine solche Herzinsuffizienz sein, ebenso wie Herzinfarkt und Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, die auch bei jungen Menschen ohne auffällige Vorgeschichte auftreten kann. Helfen weder Medikamente noch ein Eingriff, ist eine Herztransplantation das letzte Mittel. Bis ein Spenderorgan zur Verfügung steht, verstreicht oft eine lange Zeit. Um die zu überbrücken, wurden Herzunterstützungssysteme entwickelt. Da meist die linke Hälfte betroffen ist, sie muss für den Körperkreislauf einen rund fünfmal höheren Druck aufbauen als ihr rechtes Pendant, handelt es sich bei einem Großteil der Geräte um linksventrikuläre Unterstützungssysteme, kurz LVAD genannt. LVAD heißt Left Ventricular Assist Device. Seit vor rund 20 Jahren die ersten Geräte auf den Markt kamen, ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass LVADs auch für einen dauerhaften Einsatz geeignet sind. In Einzelfällen kann sogar die risikoreiche Transplantation ganz entfallen. Jede Herzhälfte besteht aus einem Vorhof, in dem sich das Blut sammelt, und der eigentlichen Herzkammer. In der systolischen Arbeitsphase kontrahiert die Kammermuskulatur und pumpt das Blut so in die Arterien. Diese Druckwelle lässt sich als Puls ertasten. Ein Ventil aus Bindegewebe, die Segelklappe, verhindert einen Rückstrom. Anschließend entspannt sich die Kammer wieder und durch den damit einhergehenden Druckabfall wird erneut Blut vom Vorhof eingesaugt. Während dieser als Diastole bezeichneten Phase verhindern die sogenannten Taschenklappen an der Öffnung zu den Arterien einen Rückfluss aus dem Körper. Diesen Vorgang ahmen LVADs der ersten Generation nach. Die Pumpe besteht aus einer Blut- und einer Luftkammer, die eine Membran trennt. Eine Heparinbeschichtung verhindert die Gerinnung. Über Einlass- und Auslasskanülen ist die Blutkammer mit Herz und Gefäßen verbunden. Ein dünner Schlauch verbindet die Luftkammer mit einem pneumatischen Antrieb, der abwechselnd Über- und Unterdruck in der Luftkammer erzeugt. Diesen Wechsel reicht die Membran an die Blutkammer weiter. Die Flüssigkeit wird dadurch angesaugt bzw. angetrieben. Ventile geben auch hier die Strömungsrichtung vor. Das rhythmische Pumpen ist bei den Patienten als Puls fühlbar. Man spricht daher auch von pulsatilen Geräten. Solche Systeme brauchen aber viel Platz. Die Pumpe trägt der Patient außerhalb des Körpers. Antrieb und Energieversorgung führt er in einem Trolley mit sich. Unterstützungssysteme der zweiten und dritten Generation hingegen sind mit einem Rotor ausgestattet, der das Blut kontinuierlich fließen lässt. Ein Puls ist dann freilich nicht mehr tastbar, allenfalls nur noch schwach, je nach verbleibender Eigenleistung des Herzens. Der Vorteil? Die Geräte sind wesentlich kleiner, mitunter nur noch 12 cm lang und 3 cm im Durchmesser. Daher lassen sich diese linksventrikulären Unterstützungssysteme vollständig implantieren. Nur Batterien und Steuergeräte liegen noch außerhalb des Körpers, sie passen in eine Umhängetasche. Bei diesen modernen, aber auch teureren Systemen passiert das vom Herzen kommende Blut zunächst ein Vorleitrad. Das leitet es in den Rotor ein, der sich rund 5000 bis 10.000 Mal pro Minute dreht und die eigentliche Pumpleistung erbringt. Das Blut bekommt dadurch aber einen Drall, ein Nachleitrad gleicht das wieder aus. Es erzeugt außerdem zusätzlichen Druck und leitet das Blut über die Auslasskanüle in die Aorta. Eine weitere Verbesserung bringt die dritte Gerätegeneration. Der Rotor schwebt in einem Magnetfeld und dreht sich dank dieser Lagerung ohne Reibungswiderstand. Es entsteht keine Wärme und die Abnutzung wird minimiert. Derart ausgestattete Geräte lassen sich über Jahre hinweg verwenden. In Sachen LVAD hat Europa im Vergleich zu den in der Hochtechnologie oft tonangebenden USA die Nase vorn. Während in den Vereinigten Staaten gerade mal ein Teil der Geräte der zweiten Generation zugelassen ist, profitieren Patienten in Europa bereits von modernsten Geräten der dritten Generation. Der deutsche Hersteller Berlin Heart erhielt schon im Jahr 2003 die Zertifizierung für die bislang einzige Pumpe mit magnetischem Rotor.
Wussten Sie schon? Der Begriff Muskelkater entstand vermutlich, ähnlich wie auch der Kater nach übermäßigem Alkoholkonsum, durch eine Verballhornung des Wortes Katar, von griechisch Katarein herunterfließen, das eigentlich eine Entzündung der Schleimhäute mit Flüssigkeitsabsonderung bezeichnet. Wer vor dem Sport die Durchblutung und damit die Funktionsfähigkeit des Muskels nicht durch ein kurzes Aufwärmtraining steigert oder wer es mit sportlichem Eifer schlicht übertreibt, muss mit Verletzungen rechnen. Insbesondere Ballsportarten mit ihren abrupten Beschleunigungs- und Abbremsphasen sind risikoreich. Die Muskeln müssen durch extrem schnelle Kontraktionen Belastungsspitzen auffangen. Wird das Gewebe überdehnt, kann eine Zerrung erfolgen. Zwar ist die Struktur des Muskels noch intakt, doch er steht unter zu hoher Spannung. Für einen längeren Zeitraum heißt es nun pausieren, kühlen, bandagieren und hochlagern. Bei noch stärkerer Belastung oder Belastung eines bereits vorgeschädigten Muskels können einzelne Fasern, Bündel oder gar ganze Muskeln reißen. Blutung und Blutergüsse im Gewebe gehen damit einher. Ein ausgeprägter Muskelfaserriss lässt sich von außen als Delle erkennen. Wussten Sie schon? Sauerkirschensaft soll gegen Muskelkater helfen. Das ergab zumindest eine kleine amerikanische Studie aus dem Jahr 2006. Die Wissenschaftler verabreichten einen Teil ihrer Probanden 3 Tage vor und 4 Tage nach dem Training zweimal täglich je 0,34 Liter mit Apfelsaft verdünnten Kirschsaft. Siehe da, die Probanden klagten über weniger Schmerzen als ihre Mitstreiter, die lediglich ein mit Farbstoffen versetztes Placebo-Getränk genossen hatten. Außerdem sank die Leistungsfähigkeit der Muskeln bei den Kirschsaftkonsumenten nach dem Sport nur um rund 4%, während die Teilnehmer der Kontrollgruppe rund 22% Einbußen verzeichnen mussten. Den Effekt führten die Wissenschaftler auf Antioxidantien und entzündungshemmende Stoffe im Kirschsaft zurück. Wussten Sie schon? Dehnen fördert die Beweglichkeit, schützt aber nicht vor Muskelkater, wie australische Wissenschaftler 2002 ermittelten. Schlimmer noch, entstanden beim Training Mikroverletzungen, können diese sich durch Dehnübungen noch verstärken. Und als wäre das nicht schon genug schlechte Nachrichten, sind die Muskeln vor dem Sport noch kalt, also noch wenig durchblutet, kann Stretching selbst Verletzungen hervorrufen. Wie so oft lautet die Devise: Auf die Dosis kommt es an.